Eine wichtige Frage im Advent lautet: Wie soll ich dich empfangen? Um dieser Frage nachzugehen, werde ich heute mit uns eine kleine Geschichtsstunde machen, aber keine Sorge, das wird nicht langweilig, denn das ist, finde ich, spannender als jede Fernsehsendung. Spannender als Verbotene Liebe, Soko Jerusalem oder Mord ist sein Hobby. So könnte man diese Serie nämlich umschreiben. Und schauen wir uns das mal an. In der Weihnachtsgeschichte begegnen uns ja bei Matthäus ganz verschiedene Menschen, die auch ganz unterschiedlich reagieren auf das Kommen Gottes. Da gibt es den König Herodes, der zur Zeit der Geburt Jesu in Jerusalem regierte. Und dem war eins in seinem Leben wirklich wichtig, nämlich seine Macht. Und gleichzeitig hatte er ein großes Problem, denn er war kein Jude. Er war Idumäer, im Alten Testament werden sie auch Edomiter genannt. Und deshalb hatte Herodes auch große Angst vor der Messias-Erwartung der Juden. Als Nicht-Jude kam er nämlich auch nicht als Messias in Frage. Aber Macht war seine große Leidenschaft. Er war kein Jude und deswegen hatte er Angst, dass dieser Messias ihm seine Macht wegnimmt. Jetzt kann man ja fragen, wie kam er eigentlich zu dieser Macht? Sein Vater war mit Hilfe der Römer an die Macht in Israel gekommen. Sie hatten Israel erobert. Bis dahin hatten die Hasmonäer regiert. Das war eine Volksgruppe, die immer den hohen Priester gestellt hatte und der Führer des Volkes und der religiöse Führer des Volkes in einer Person war. Und die Hasmonäer, denen war es gelungen, nach einigen Jahren den Vater von Herodes zu töten. Aber Herodes selber konnte nach Rom flüchten und hat mit der Hilfe Roms und in einer langen Schlacht dann Israel wieder zurückerobert und sich selber auf den Thron gesetzt. Und nun wurde es blutig. Als erste Handlung, als er auf den Thron saß, ließ er 48 Mitglieder des Hohen Rates einfach mal so einen Kopf kürzer machen. Als Zeichen seiner Macht und als Drohung. Er hat aber weiterhin ein Problem. Der hohe Priester wurde selbstverständlich als religiöser Führer von den Hasmonäern gewählt. Das war für die selbstverständlich und das hat Herodes geärgert. Er wollte eigentlich beides sein, politischer Führer und religiöser Führer. Aber er war halt eben kein Hasmonäer. Dann hat er sich etwas überlegt. Über seine Freunde in Rom konnte er erreichen, dass der jüdische Hasmonäer als oberster Priester abgesetzt wird und er sich selber einen aussuchen durfte, der ihm passte. Der war kein Hasmonäer, aber der war Jude, aber er hatte ihn halt eben im Griff. Und Herodes hat sich gedacht, naja, wenn sich schon nicht beides auf meine Person vereinen lässt, dann suche ich mir wenigstens den aus, der mir passt. Der Hohe Rat wurde ausgewechselt und nun war der Hohe Priester passend. Der Hasmonäer, eigentlich wurden die mit einem S geschrieben, ab da aber mit zwei, der wurde immer größer auf Herodes. Er war ihr großes Feindbild und sie wollten doch diese Person selber bestimmen. Und jetzt passiert etwas total Verrücktes. Das hätte keiner für möglich gehalten und Hollywood hätte es auch nicht besser schreiben können. Was passiert? Herodes verliebt sich. Herodes verliebt sich in eine Hasmonäerin, in die Mariamne. Seine erste Frau verstößt er, weil er sich total in diese Mariamne verliebt hat. Die muss ganz toll gewesen sein und für die tut er fast alles. Und es ist schon verrückt. Herodes verliebt sich in eine Hasmonäerin. Er hatte immer wieder verschiedene Frauen, aber keine hat er so geliebt wie diese Mariamne. Auf Seiten der Mariamne war es mit der Liebe zu Herodes aber nicht ganz so weit. Es dauerte gar nicht lange, da hatte sie anscheinend nur noch Verachtung für ihn übrig. Und sie zettelte eine Intrige an. Sie hatte auch Kontakte aufgebaut, Beziehungen, Sie kannte Marc Aurelius und hatte Kontakt zu ihm. Und über Marc Aurelius erreichte sie, dass der jüdische Hohepriester, den Herodes eingesetzt hat, abgesetzt wird. Und dass per Diskret vorgeschrieben wird, dass wieder ein Hasmonäer diese Stelle besetzen muss. Und so kommt es, dass ein 16-jähriger junger Mann neuer hoher Priester wird. Wahrscheinlich den jüngsten, den es je in diesem Amt gab. Dieser wird in sein neues Amt eingeführt, ganz Israel jubelt und feiert. Endlich haben wir wieder einen Mann an der Spitze, der diesen Titel hoher Priester auch verdient. Alle jubeln, bis auf den einen, der in seinem Palast sitzt und Pickel vor Wut bekommt. Aber der Herodes, der weiß, wie man das regelt. Am selben Abend des Tages lässt er den hohen Priester, der neu ist, zu sich kommen und sagt zu diesem jungen Mann, du hast jetzt große Verantwortung und bevor du morgen deine Amtsgeschäfte aufnimmst, da lässt es dir nochmal bei mir so richtig gut gehen. Gehst mal unten in den Pool und wir bringen dir alles, was du gerne hast. Und der junge Kerl, der geht da drauf ein, der geht runter zum Pool und da warten schon die Leute des Herodes und die bringen ihm aber keine schönen Sachen, sondern die ersaufen den. Am selben Tag hat Herodes die Sache schon wieder geregelt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie die Stimmung in Jerusalem und in Israel war. Sie jubeln und feiern und haben noch am selben Tag ihren Mann wieder verloren. Herodes lässt natürlich Staatstrauer ansetzen, alle Flaggen auf Halbmast, weint dicke Krokodilstränen und es tut ihm unendlichen Leid und er merkt, wie die Stimmung in Israel ist. Die Hasmonäer, die wollen das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und so springt man mit ihnen auch nicht um und sie schwören ihm Rache. Sie wollen ihn fertig machen. Also setzen sie ein Gerücht ins Land. Sie sagen, Herodes, deine Mariamne, die hat ein Verhältnis. Die hat ein Verhältnis mit einem deiner obersten Heerführer. Hast du das schon mitbekommen? Nee, wir schon. Und an dem Punkt treffen sie Herodes natürlich bei seinen zwei empfindlichsten Punkten. Bei seiner großen Liebe zu Mariamne und zu seiner Liebe zur Macht. Und Herodes ist gar nicht wichtig, ob das Gerücht stimmt. Er kocht vor Wut und Eifersucht. Und er hat sich nicht mehr im Griff. Sofort lässt er Mariamne und den Heerführer holen und er macht das, was er immer macht. Er lässt die beiden köpfen. Seine eigene geliebte Frau. Und das muss ein Moment gewesen sein, wo aus Herodes, der sich verändert hat, von einem machtbesessenen Menschen zu einem kranken und depressiven Mann. Nachts schreit er nach seiner Mariamne. Er sucht nochmal die Orte auf, wo sie gute Zeiten erlebt haben, und um diesen Moment nochmal nachzufühlen. Aber in diesem Moment, da erleidet sein Leben einen Riss. Und gleichzeitig wird sein Verfolgungswahn immer größer. Er lässt Geheimpolizei auffahren, überall setzt er Spitzel ein, um seine eigene Macht zu schützen. Die Atmosphäre kocht immer mehr. Dann kommen zwei seiner Söhne, die er mit Mariamne hatte, von der guten Schule aus Rom zurück und er freut sich, dass sie wieder bei ihm sind und er genießt die Zeit mit ihnen. Aber mit der Zeit wird ihm etwas klar. Das sind ja die Söhne von Mariamne, das sind ja Juden. Das sind sogar Hasmonäer, die könnten sogar beide Ämter, politischer und religiöser Führer, auf sich vereinen, ja, wenn sie ihn beseitigen. Was macht er? Er lässt seine eigenen beiden Söhne köpfen. Und es geht so weiter. Kurz vor Jesu Geburt erlässt er ein Dekret, dass alle dem einzig wahren Machthaber in Israel, also ihm, die Treue schwören müssen. 6.000 Pharisäer weigern sich, die meisten von ihnen lässt er töten. Überall in ganz Jerusalem ist ein Leichengeruch zu riechen, überall Blut, Leid, Angst und Spitzelei. Das ist das Klima. Und genau mitten in dieses Klima kommen die Sterndeuter, gehen in den Palast und stellen eine Frage, die eigentlich nicht zu fragen war. Denn sie fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Keiner in irgendeiner Ecke von Israel hätte sich eigentlich getraut, diese Frage so zu stellen. Aber die Sterndeuter kommen und fragen, wo ist der neugeborene König? Matthäus packt das ganz prägnant in einem einzigen Satz zusammen. Herodes erschrak sehr und mit ihm ganz Jerusalem. Also muss man Matthäus mal ein Kompliment machen, der hat das alles prägnant in einem Satz zusammengefasst. Kürzen kann er. Herodes erschrak sehr und mit ihm ganz Jerusalem. Denn wenn Herodes erschreckt, dann erschreckt die ganze Stadt. Das war das Klima. Und schauen wir mal auf die Sterndeuter. Die ticken anders. Die kamen aus Persien und in Persien kannte man auch die Messias-Erwartung der Juden. Aus Zeitgründen lasse ich jetzt mal das ganze Sterngedöns weg. Aber durch besondere Vorkommnisse bei den Sternen waren sie aufmerksam darauf geworden. Und sie wussten, da passiert etwas Besonderes. Da kommt ein großer neuer König der Juden. Und dann zogen sie los, um diesen König anzubeten. Ungefähr so 1300 Kilometer. Die werden ungefähr so 3 Monate dafür gebraucht haben, gehen in den Palast und sagen, wir wollen zum König. Und Herodes ist total überrascht. Der denkt erstmal an die Hasmonäer. Da gibt es doch gar kein Baby, was da gerade so in Frage kommt. Das hätte ich doch schon längst entsorgt. Er ist selber überfragt und in seiner Not geht er zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern, die sollen ihm ein theologisches Gutachten machen. Und die kommen auch drauf und landen bei Micha 5, Vers 1, wo es heißt, aus Bethlehem soll der Messias kommen. Und so schicken die Sterndeuter nach Bethlehem. Klar sagt Herodes, kommt zurück, wenn ihr das Baby gefunden habt, dann will auch ich kommen und es anbeten. Klar, Herodes will anbeten. Und dann gehen die Sterndeuter die letzten 7 Kilometer nach Bethlehem, scheren sich einen Dreck darum, wie es dort aussieht, legen alles ab, geben ihre Geschenke ab und beten dieses Kind an. Und darauf zielt ja auch alles ab. Und jetzt schauen wir uns das mal konkret an. Wie reagieren die 3 unterschiedlichen Gruppen auf diese Botschaft, dass der König kommt? Dass er da ist. Denn alle reagieren anders, als Advent in ihrem Leben wird. Und wenn Advent in unserem Leben wird, dann gibt es auch diese 3 Möglichkeiten, auf das Kommen des Königs zu reagieren. Und vielleicht sind alle 3 Möglichkeiten sogar in unserem Leben ganz lebendig. Und ich möchte Sie fragen, wie willst du reagieren, wenn Gott kommt? Da ist Herodes. Gott kommt und die Botschaft, die ihm die Sterndeuter sagen, die ist für ihn total glaubwürdig. Sterndeuter waren damals sehr angesehene Menschen. Er glaubt es und er hat keine Zweifel. Aber er fängt innerlich an zu rebellieren und zu kämpfen. Mein Anspruch auf mein eigenes Leben, mein Anspruch auf die Macht, die lasse ich mir von nichts und niemands Leben. Komme, was wolle. Ich bestimme, wie mein Leben läuft. Und den Thron meines Lebens, da lasse ich niemanden ran. Er reagiert mit Rebellion, mit Ärger und mit Ablehnung. Wie ist es, wenn wir merken, dass Gott in unser Leben kommt und einen Anspruch auf unser Leben stellt? Wenn er klar macht, ich bin der Herr oder will der Herr deines Lebens sein. Wenn wir merken, wenn ich mich darauf wirklich einlasse und wenn ich das konsequent durchziehe, dass Gott der Herr meines Lebens ist, dann würde sich doch in meinem Leben radikal etwas verändern. Der Umgang mit anderen Menschen, meine Beziehung zu Gott. meine Lebensplanung, mein Umgang mit Geld, mit meinem ganzen Besitz, mit allen Bereichen meines Lebens würde sich doch etwas verändern. Was wäre das, wenn der ewige Gott kommen würde und sagen würde, dein Leben gehört mir? Wie reagiere ich? Mit Ablehnung, mit Rebellion, mit Ärger, mit Distanz? Oder dass ich Gott nur in bestimmte Bereiche meines Lebens lasse? Und ich kenne das auch aus Gesprächen mit Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Das ist etwas, das lässt sie unruhig werden. Und sie reagieren mit allem, was sie haben und was ihnen einfällt, um nur diesen Anspruch auf ihr Leben nicht gelten zu lassen. Im Notfall schimpft man auf die Kirche oder auf Menschen, wo etwas nicht in Ordnung ist, nur um diesen eigenen Schutzschild zu wahren. Um nur nicht den Advent im eigenen Leben Realität werden zu lassen. Um diesem Anspruch aus dem Weg zu gehen, wenn Gott sagt, ich bin der König, ich will der Herr deines Lebens sein. Und wo gibt es Punkte in deinem Leben, wo du so reagierst? Wo du dem Reden Gottes aus dem Weg gehst und sagst, bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin darf ja Jesus in meinem Leben regieren. Aber da gibt es diese Ecke in meinem Leben, da will ich selber regieren. Das ist die Art des Herodes, zu reagieren mit Rebellion, mit Ärger oder auch mit Distanz. Und da gibt es aber auch noch eine andere Art, und zwar die der Schriftgelehrten. Und das finde ich ehrlich gesagt total verrückt. Da kommen die Sterndeuter 1300 Kilometer in diesen Palast und fragen, wo ist der König? Die Schriftgelehrten, die schlagen nach und die sagen dann, wir haben's. Wir wissen's. Das ist Bethlehem. Geht nach Bethlehem. Das ist hier gerade um die Ecke, 7 Kilometer weiter. Da ist der versprochene König. Die haben erkannt, was richtig ist. Und die schicken die Sterndeuter auf den richtigen Weg. Und was machen die? Die gehen den Weg nicht mit. Und die Sterndeuter, die gehen alleine diese letzten 7 Kilometer. Und da frage ich mich, sag mal, sind die eigentlich bekloppt? Da warten die über 1000 Jahre auf ihren Messias. Jetzt ist die Zeit da. Die kennen den Ort. Die haben die Weisheit. Aber die lassen sich nicht bewegen. Die gehen diese paar Meter nicht mit, um diesen Messias, auf den sie so lange gewartet haben, anzubeten. Das ist von hier bis Battenberg Ortseingang. Das ist nichts. Ich verstehe das nicht. Aber ich lerne etwas daraus. Es gibt ein starkes Bibelwissen. Es gibt eine stark ausgeprägte Religiosität. Aber das alles kann auch wie so eine Isolierschicht sein. Und dann reagiere ich nicht mehr auf das Kommen Gottes in meinem Leben. Ich weiß vielleicht so viel, habe vielleicht auf so viele Fragen eine Antwort. Bin in der Bibel zu Hause, kenne mich da aus. Aber da ist diese Isolierschicht, die mich hindert, auch nur mich selber ein paar Meter in Bewegung setzen zu lassen. Wenn Schriftgelehrten gilt, denn sie tun nicht, sie reagieren nicht auf das, was sie wissen und was sie erkannt haben. Die Schriftgelehrten, die wussten doch alles. Die haben den Weg nach Bethlehem gezeigt. Und die sind nicht bereit, diese paar Meter nur mitzugehen. Das ist die Art der Schriftgelehrten. Aber wie ist es bei uns? Wissen wir nicht auch viel? Wissen wir nicht, dass Gott auf der Seite der Schwachen steht? Wir wissen doch, was Gott über unseren Besitz denkt, dass wir großzügig sein sollen. Wir wissen es, dass Gott es liebt, dass wir uns miteinander versöhnen. Wir wissen es, dass er uns Fähigkeiten gegeben hat, die wir zu seiner Ehre einsetzen sollen. Wir wissen, dass wir anderen Menschen von ihm erzählen sollen, weil sie sonst verloren sind. Wir wissen so viel zum Thema Liebe. Und es geht jetzt nicht darum, das will ich ganz deutlich sagen, immer irgendwie mehr zu machen. Also manchmal kann auch sein, dass Gott mal sagt, mach mal weniger oder mach mal was anderes, lass mal das sein, was du bisher immer gemacht hast. Und wir wissen doch so viel über das Thema Liebe, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir eine Beziehung zu Gott pflegen sollen, dass er uns unendlich liebt. Wir wissen so viel. Aber die Art des Schriftgelehrten ist, denn sie tun nicht, was sie wissen. Wir wissen so viel, aber lassen wir uns noch von Gott in Bewegung setzen? Oder geht es uns nur noch darum, dass wir immer mehr Wissen in uns aufsaugen? Dass wir sonntags zum Gottesdienst hören, damit wir wieder neue Sachen lernen? Dass wir in der Bibel lesen, damit wir uns besser auskennen, dann kann man vielleicht auch glänzen im Hauskreis oder in der Bibelstunde mit seinem Wissen. Oder dass wir von Gott große Erwartungen haben, dass er uns immer mehr Gaben schenkt. Wie wäre es, wenn wir damit mal anfangen, das zu leben, was wir wissen? Wie wäre es, wenn wir damit anfangen, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu leben? Sind wir nicht damit mehr wie ausgelastet? Ich glaube schon. Die Art der Schriftgelehrten ist, nicht zu tun, was wir wissen. Und es gibt noch die Art der Sterndeuter, die beste und letzte zum Schluss. Die gehen 1300 Kilometer weit. Denn es sind keine Kosten zu groß, kein Aufwand zu hoch, um diesen König anzubeten. Ja, wie wir eben Lied gesungen haben. Ich will dich anbeten. Ja? Die sagen, dir gehört alle Macht. Dir gehört alle Ehre. Vor dir gehen wir auf die Knie, weil wir wissen, du stehst über uns. Und wir geben alles, was wir haben. Wir geben alles und wir knien vor dir und wollen, dass du bestimmst, was bei uns los ist. Dir alle Ehre, das ist die Art der Sterndeuter. Die Weisen aus dem Morgenland stellen uns Weisen aus dem Abendland einige gute Fragen. Die fragen uns nämlich, was ist mit dir? Wie weit bist du bereit zu gehen für den König der Ehren? Was bist du bereit zu geben für den König der Welt? Was bist du bereit aufzugeben für den erwarteten Messias? Und wie bist du bereit anzubeten den Herrn aller Herren? Der Herodes in uns sagt, geh bloß weg. Mein Leben, das gehört mir. Und ich mache mich groß und ich stelle mich dagegen. Der Schriftgelehrte in uns sagt, Leute, das weiß ich doch schon alles. Aber bewegen werde ich mich nicht. Der Sterndeuter in uns sagt, ich gebe dir alles. Ich gehe, wohin du mich schickst. Ich gebe dir, was ich habe. Und ich will am liebsten vor dir auf die Knie gehen und dich anbeten, den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Die entscheidende Frage ist, wie reagieren wir? Amen.